Jetzt mal ganz friedlich.
Der Podcast über internationale Friedensarbeit. Wir sind Sebastian Nieser
und Jule Koch und wir sprechen mit Kolleginnen und Kollegen, die keine Konflikte scheuen.
Von Bolivien bis in den Irak,
von Ruanda bis in die Ukraine,
von den Philippinen bis nach Guatemala.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von
Jetzt mal ganz friedlich, dem Podcast über internationale Friedensarbeit.
Wir hatten ja die letzten drei Folgen Jubiläumsfolgen mit jeweils einer Person. Heute haben wir mal drei Personen auf einmal, auch ein Novum.
Genau, und es wird gehen um Environmental Peacebuilding, beziehungsweise um eine Konferenz, eine internationale, die zu dem Thema stattgefunden hat. Sebas.
Ja.
Also die Konferenz war im Oktober in Lutherstadt Wittenberg. Und wen haben wir jetzt heute zu Gast?
Wir haben heute, wie gesagt, drei Gäste dabei. Eine davon ist Lisa Picot, die zusammen mit Maria Jimena González die Konferenz vorbereitet und moderiert hat. Wir haben Teresa Rees für den Weltfriedensdienst in Kenia und Augusta Muimpundu, die Programmverantwortliche für IRENE in Kongo, Uganda und Burundi. Hallo!
Herzlich willkommen!
Hi!
Hallo!
Hallo!
Ja, schön, dass ihr da seid.
Wir starten vielleicht mal mit dir, Lisa. Sebas hat ja schon vorgestellt, du hast die Konferenz mit vorbereitet oder den ganzen Prozess, der da drum gestrickt war, und dann auch moderiert. Wofür gab es so ein Vernetzungstreffen zu diesem Thema Environmental Peacebuilding überhaupt?
Danke, Jule. Ja, also das ist ein Treffen, das ja auch schon in unterschiedlichen Konstellationen alle 2 bis 3 Jahre immer wieder vom Konsortium, also von allen Trägern des zivilen Friedensdienstes organisiert wird, um die verschiedenen Partnerorganisationen oder Repräsentantinnen von Partnerorganisationen sowie ZFD-Fachkräfte besser zu vernetzen zu einem konkreten Thema. Es gab schon zum Thema Dealing with the Past einen Austausch und in diesem Jahr eben zum Thema Environmental Peacebuilding. Es werden da immer die Themenschwerpunkte, die von den einzelnen ZFD-Trägern auch in ihren Programmen bearbeitet werden, herausgenommen. Und Environmental Peacebuilding ist zudem eben auch ein Thema, das aufgrund von Klimawandel, Ressourcenkonflikten, die uns ja auch immer mehr betreffen, sowohl im globalen Süden als auch im globalen Norden, ja, aktiv behandelt werden muss, und deshalb wurde dieser Schwerpunkt jetzt gesetzt.
Und ich verstolper mich schon beim Aussprechen. Environmental Peacebuilding, also die Konferenzsprache war ja Englisch, aber vielleicht nochmal, wie würdest du das auf Deutsch sinnvoll übersetzen?
Auf Deutsch gibt es sogar eigentlich so, man spricht halt von Umwelt und Frieden und die Verbindung. Also es wird auch wirklich im Deutschen immer der Begriff Environmental Peacebuilding, einfach weil das auch in der Akademie der Begriff ist, der dort am meisten verwendet wird, weil die meisten Literaturnachweise sind auch auf Englisch und viele Netzwerke, die zu dem Thema arbeiten, sind im englischsprachigen Raum. Im Spanischen könnte man sozusagen vom Paz Ambiental sprechen oder Paz Socioambiental, auch um diesen sozialen Aspekt, also sozial-umweltlichen Frieden sprechen. Fürs Deutsche wird eigentlich hauptsächlich das Wort Environmental Peacebuilding. Und das ist eben auch die Herausforderung gewesen der Konferenz. Da kommen wir vielleicht noch drauf.
Ja, es waren ja irgendwie aus 19 unterschiedlichen Ländern Teilnehmerinnen und Teilnehmer da. Insgesamt 40 Leute und ihr wart 5 Tage zusammen. So, das in Lutherstadt Wittenberg, wo einen nichts ablenkt von einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema. Ja, worum genau ging es denn im Einzelnen von diesem ja wahrscheinlich recht großen Thema und wer war alles dabei? Wer waren diese 40 Leute?
Gut, dann beginne ich mal von hinten. Die 40 Teilnehmenden, das waren hauptsächlich, und das ist, glaube ich, auch ein gewisses Novum in der Konstellation gewesen, Repräsentantinnen von Partnerorganisationen des zivilen Friedensdienstes. Also von Organisationen, die in Mittel- oder Zentralamerika, Südamerika, Afrika, dem Nahen Osten, Kambodscha, den Philippinen und West Papua arbeiten. Und dort eben sich speziell um das Thema Ressourcenkonflikte, Landkonflikte und wie dies eben auch mit Friedensarbeit verbunden werden kann, wie Konflikte um Ressourcen durch die Erfahrung in der Friedensarbeit gelöst werden können, beziehungsweise wie Konflikte um Ressourcen dazu beitragen können, dass Gruppen, die sonst nicht miteinander sprechen würden, sich vielleicht näher kommen. Und da sind natürlich die Repräsentantinnen der Partnerorganisationen, die das sehr, seit sehr vielen Jahren auch erleben und umsetzen, ein guter Anhaltspunkt und bringen sehr viel Erfahrung mit. Deshalb war es in diesem Fall nur sehr wenige internationale Fachkräfte mit dabei. und hauptsächlich Repräsentantinnen von Partnerorganisationen eben aus den Ländern, die erwähnt wurden. Und das Ziel war, gemeinsam mit ihnen eine Definition für Environmental Peacebuilding zu erarbeiten. Aber schon mit dem Ziel oder wissend, dass natürlich 5 Tage in unterschiedlichen Sprachen nicht zu einer einheitlichen, sondern dass man erstmal ein Gerüst aufbaut und sagt, okay, das sind die gemeinsamen Säulen, die wir als unter Environmental Peacebuilding verstehen.
Was heißt denn genau Definition entwickeln?
Also es wäre ein längerer Prozess. Das ist auch eine andere Situation als in vielen anderen der Konferenzen, die meistens auch erst so 3-4 Monate im Voraus ausgeschrieben werden und dann eben nach Moderationsteams gesucht werden. In dem Fall war es ein ganzes Jahr, wo man schon vorher geschaut hat, okay, was bedeutet in der akademischen Literatur Environmental Peacebuilding? Wo kommt es her? Das kommt seit schon aus den 70ern. Das ist stark von der UN geprägt gewesen. Was bedeutet das aber jetzt in den letzten Jahren konkret auch für den zivilen Friedensdienst? Auch als Nebenaspekt der Klimadienst auch als Idee geschaffen wurde und das einfach, dass man weiß, dass dort verschiedene Aspekte mit berücksichtigt werden müssen. Und deshalb war es nicht ein Paragraph, um zu sagen, das ist die Definition, was wir unter Environmental Peacebuilding verstehen, sondern eher, was sind die Hauptcharakteristika für uns im zivilen Friedensdienst oder in den einzelnen Trägern des zivilen Friedensdienstes als Environmental Peacebuilding.
Was als Projekte und Maßnahmen würden wir alles darunter fassen? Okay, also du hast ja gesagt, manche arbeiten schon länger in diesem Themenbereich, aber als Vernetzungstreffen war es ja das erste dazu.
Richtig.
Und du hattest am Anfang auch schon gesagt, die Initiative ging vom Konsortium aus, also von den unterschiedlichen Trägerorganisationen. Konsortium haben wir ja in den letzten Folgen ausführlich gehört, wie das entstanden ist und was das genau ist. Genau.
Ausgiebig.
Wie bist du denn dazu gekommen? Und was war dann deine Rolle in den 5 Tagen?
Ja, also ich komme ja aus dem zivilen Friedensdienst. Da gibt es ja auch eine andere Episode zum Thema Plan, Monitor und Evaluieren. Also ich habe eine Geschichte von 11 Jahren ungefähr im zivilen Friedensdienst. Ich war Fachkraft in Kolumbien, Interimskoordinatorin und hatte verschiedene, bei unterschiedlichen ZFD-Trägern, verschiedene Positionen in den letzten Jahren und arbeite aber zum Teil freiberuflich seit dem letzten Jahr und habe mich deshalb eben gemeinsam mit Maria Jimena auf diese Ausschreibung beworben, einfach weil für mich auch das Thema Umweltkonflikte sehr präsent ist. Also auch schon in Kolumbien, in dem Programm, in dem ich mit Agiamondo 2014 bis 2017 gearbeitet habe, war dort schon, das war einer der ersten Programme, die eben zu Umweltkonflikten gearbeitet habe. Und das ist einfach ein Thema, was mich schon seit Jahren begleitet und auch für Maria Jimena eben ein starkes Thema, weil die eben aus Kolumbien kommt und viel zu dem Thema Ressourcenkonflikte gearbeitet hat.
Auch wissenschaftlich gearbeitet hat, ne?
Genau.
Wenn wir schon...
Ja, Sebas?
Nee, wenn wir schon Querverweise machen, also gerne, falls unsere Hörerinnen es noch nicht getan haben, sie können gerne nochmal die Folge zu PM&E hören, können aber auch gerne nochmal, wir haben nämlich auch eine Folge zu der schon angesprochenen vorherigen Konferenz zu Dealing with the Past und wir haben sogar auch eine Folge, die Eingangsfolge zu...
Klima und Frieden?
Klima braucht Frieden, nee, Frieden braucht Klima, ne? Klima und Frieden. Und auch da geht es um die akademische Abhandlung zu Umwelt und Frieden. Disclaimer zu.
Genau, es waren 4 Folgen Klima Edition, haben wir das genannt.
Genau.
Okay, zurück zur Konferenz. Die eigentliche Konferenz ging über die 5 Tage, aber dem vorgeschaltet war ja noch ein etwas längerer Prozess. Ne? Ihr habt das ja gut vorbereitet. Vielleicht willst du noch mal was dazu sagen. Gestartet seid ihr ja schon fast ein Jahr im Vorfeld.
Genau, das war wie gesagt sehr eine große Ausnahme, was aber sehr geholfen hat, um quasi einfach einen generellen Überblick zu geben. Was bedeutet Environmental Peacebuilding in der Literatur? Wo kommt die Geschichte her? Dann hatten wir 2 Online-Treffen mit allen 40 Teilnehmenden, um sich schon mal kennenzulernen, um zu wissen, wo kommen die Leute her? Was sind die Herausforderungen, die quasi zu dem Themenfeld beitragen? Und wir haben noch eine generelle Online-Abfrage gemacht mit konkreten Fragen, um nochmal besser zu wissen, okay, in welchen Programmen wird wie zu Environmental Peacebuilding gearbeitet oder was wird darunter verstanden und haben dann auch nochmal 14 Online-Interviews geführt mit 14 von den Teilnehmenden, um nochmal konkreter deren Stimmen einzusammeln und daraus sowie aus den Ergebnissen von der Konferenz von den 5 Tagen in Wittenberg wurden 3 Factsheets erarbeitet, die eben darstellen, okay, was sind die Herausforderungen für die Partnerorganisationen, um zu diesem Thema zu arbeiten? Was sind ihre Strategien, die sie quasi anwenden, um Umweltkonflikte zu lösen, um auch da gegenseitig voneinander zu lernen? Und es gibt auch noch 3 Podcasts, um eben diese Stimmen, die in den Interviews gehört wurden, zum Teil eben zu dem Thema Herausforderungen, einer Definition von Environmental Peacebuilding und den Strategien sowie möglichen Schritten, die wichtig sind, um Environmental Peacebuilding weiter zu stärken. Da kann man gerne reinhören.
Sind die Podcasts schon veröffentlicht? Dann packen wir die in die Shownotes.
Ja, gerne. Es ist, glaube ich, machbar.
Und apropos Teilnehmende, wir haben natürlich zwei von den 40 Teilnehmenden hier. Deswegen würde ich auch gleich mal die Frage an zuerst Theresa stellen. Du bist ja die verantwortlich für 3 Programme. Wozu arbeitet ihr?
Genau, ich arbeite aber mit nur einer Organisation hier in Kenia, im Children Peace Initiative Kenia. Wir arbeiten mit Communities und Gemeinden, die quasi miteinander sich bekämpfen. Und mehr geht es dabei auch um den Zugang zu Land, vor allen Dingen Weidefläche, aber auch Wasser. Genau. Und durch den Klimawandel werden die Konflikte halt immer weiter verstärkt.
Okay. Ja, jetzt hatte ich natürlich einen kleinen Aussetzer drin. Ich warte natürlich auch Augusta. Du bist verantwortlich für 3 Länder. Was sind die Themen oder wo gibt es Schnittpunkte zwischen Umwelt und Frieden in den 3 Ländern, für die du verantwortlich bist?
Ich glaube, was wir in die 3 Länder machen, ist, dass wir mit Geflüchteten arbeiten oder die Leute, die fliehen mussten, nicht nur, weil es so Konflikte gab, aber sonst Überschwemmung. Das ist für ein paar Jahre hier in Kongo und Burundi passiert. Und besonders für Uganda und Kongo, da gibt es viele Fälle mit Konflikten zwischen Geflüchteten und Gastgemeinden, wo sie die Ressourcen teilen müssen. Und da es gibt immer Konflikte, dass die Ressourcen nicht genug sind oder manche sagen, dass die Ressourcen gehören die Leute, die schon da waren. Und warum bringen sie neue Leute? Und da arbeiten wir in diese Konflikte und versuchen wir die Konflikte mit Prävention oder einfach manchmal die Leute zusammenzubringen und eine Mediation zu machen.
Um welche Ressourcen geht es da zum Beispiel?
Land, am meisten, das ist Landkonflikt. Mhm. Und manchmal gibt es auch Konflikte mit Richtung Wasser.
Ja.
Aber die sind wenig und mehr in Uganda. Das ist auch pastorale Konflikte.
Ja, Pastoralkonflikte, auch eine andere Folge. Und wie ich aus dem Vorgespräch weiß, bei Theresa ja auch ein Thema. Augusta, was hast du vielleicht mitgenommen von der Konferenz, was dir bei der Arbeit weiterhelfen kann?
Ich muss sagen, dieser Thema schon ist ein bisschen neu in diese 3 Länder. Und die sind die Konflikte, die mehr und mehr da sichtbar wären. Und unsere Partnerorganisationen haben gesagt, dass die wollen gern in diese Konflikte arbeiten. Das heißt, dass dieses Thema auch für mich neu ist. Und in dieser Konferenz, ich habe viel davon gelernt und ich habe ein Engagement an mir selbst gemacht, dass ich werde mehr davon lernen. Und was ich mitgenommen habe, ist mehr Vernetzung. Ich möchte gern mit anderen weitersprechen und weiterlesen, weiter verstehen. Und auch innerhalb IRENE weiter diskutieren. Was heißt das für IRENE? Was können wir machen mit unserer Partnerorganisation, wo sie sind? Und wie können wir zusammen um diese Konflikte arbeiten?
Hast du auch gesehen, ob das in anderen Ländern, also welche Unterschiede und welche Gemeinsamkeiten es vielleicht zu anderen Ländern gibt, die in dem Thema vielleicht schon weiter sind?
Ich glaube, wir haben die gleichen Probleme mit diesen Ressourcen. Die Menge ist nicht genug für alle und wir sollten lernen, wie wir das teilen. Aber wie wir damit umgehen, ist sehr unterschiedlich. Und da denke ich, das ist ein guter Punkt, weil wir können voneinander lernen. Und wenn wir diesen Ansatz nicht machbar in dieser Region, aber können wir in dieser Richtung denken und mehr kreativer denken. Was ich glaube, die Gemeinsamkeit war, dass wir alle betroffen sind und der Unterschied war nur dieser verschiedene Ansätze. Genau. Und vielleicht, was ich noch sagen, was ich auch bemerkt habe, ist, wie alle wollten auch teilen, was ihre Arbeit ist, was ihre Situation ist. Und das hat die Leute verbunden.
Ja. Hast du dir vielleicht ein Vorbild mitgenommen, also irgendein Prozess, wo du sagst, wow, das ist mega spannend, das könnte ich mir in einem oder mehreren Ländern auch vorstellen?
Ich habe jetzt gerade zwei Beispiele, aber ich bin nicht sicher, ob ich das schon weitergedacht, um zu sagen, wie ich das in andere Regionen nutzen kann. Und ja, ich bin noch nicht bereit, das hier zu sagen.
Okay. Aber du hast dir eine Inspiration mitgebracht.
Genau, das habe ich. Und die Leute erinnern mich ich. Und ich könnte vielleicht mit den Leuten sprechen.
Gut. Theresa, auch nochmal in dieselbe Richtung. Du hast schon grob erwähnt, aber was sind jetzt vielleicht auch konkrete Berührungspunkte in Kenia zwischen Umwelt-, Klima-, Konflikte?
Genau, also ganz wichtiger Punkt auch eben, wir arbeiten mit pastoralen Gemeinden und gerade im Norden Kenias sind diese Menschen leider Paradebeispiel dafür, dass man ja oft sagen kann, die am wenigsten beitragen zu zum Beispiel Klimawandel, sind oft die, die sehr stark oder am meisten betroffen sind. Kenia hatte es bis 2022 4 Jahre lang Dürre. Gerade der Norden Kenias war da sehr extrem betroffen. Die Menschen leben ja quasi von der Viehhaltung. Zwischen 70% und 90% der Tiere sind gestorben in der Zeit. Das sind natürlich große Verluste für Menschen, die wirklich davon leben. Und obwohl mittlerweile mehr Regen ist, man spürt einfach den Klimawandel. Also es gibt unregelmäßig Niederschläge. Niederschläge, wenn sie kommen, sind wesentlich stärker als früher. Das heißt, es kommt zu Überflutungen, während manche Regionen komplett trocken bleiben. Das hat als Konsequenz, dass eben der Zugriff oder Weideland wird immer weniger. Die Menschen müssen weiterziehen mit ihrem Vieh, um ihr Vieh zu ernähren und betreten quasi auch die Territorien von anderen Gruppen. Und dadurch werden die Konflikte immer intensiver. Also es gibt wirklich auch bei uns in der Region, in der wir arbeiten, No Man's Land. Also das ist quasi ein Gebiet, in dem eigentlich Weideland gäbe, aber das fühlen sich beide Gruppen, fühlen sich so unsicher, darauf zuzugreifen, weil man weiß, im Zweifel wird man vielleicht deswegen erschossen. Genau, also vor allem Klimawandel merkt man in Kenia sehr stark, hat einen großen Einfluss auf die Konflikte. Es entstehen neue Konflikte und bereits bestehende Konflikte werden intensiviert und werden ja schlimmer, würde ich sagen.
Und wie arbeitet ihr zum Beispiel in dieser Art von Konflikten dann?
Genau, also CPI Kenia arbeitet ganz lokal. Also wir arbeiten wirklich in den Gemeinden. Die Organisation nennt sich ja Children Peace Initiative Kenia. Wir arbeiten mit Schulen. Also wir nutzen, an Anführungsstrich, wir nutzen Kinder. Also wir nehmen eine Schulklasse der zurzeit zum Beispiel Pokot und eine Schulklasse der El Chamos und wir veranstalten sowas wie ein Peace Camp. Das heißt, die Kinder lernen sich kennen, wir machen Spiele, Icebreaker. Es geht quasi darum, Freundschaften zu bilden zwischen den beiden Gemeinden. Und Kinder sind sehr unvoreingenommen. Im Gegensatz zu den Erwachsenen, die oft schon von vornherein sagen, wir reden nicht miteinander, sind Kinder dann noch viel offener. Und über Kinder haben wir dann letztendlich Zugriff auf die Familien, auf die Brüder und Schwestern. Die Brüder sind oft die ja diese Raids oder also diese Überfälle quasi auch durchführen. Genau, also wir arbeiten sehr lokal mit den Gemeinden und versuchen quasi durch Kontakt zwischen den verschiedenen Ethnien die Konflikte zu mindern.
Okay, sehr spannend. Und hast du jetzt was von der Konferenz mitgenommen, was dir bei der Arbeit hilft?
Sehr ähnlich wie Augusta. Was ich auf jeden Fall persönlich, es war super inspirierend, da stimme ich ihr zu. Es war sehr beeindruckend zu sehen, zu welchen Problemen die Menschen überall auf der Welt arbeiten und was für kreative Ansätze sie dafür auch haben. Es waren sehr viele Teilnehmer auch aus Ländern in Ostafrika und es war natürlich am einfachsten, hier Parallelen zu ziehen. Das war ganz spannend. Also ich habe hier auf jeden Fall viele Kontakte, also Netzwerke, ist vielleicht noch ein bisschen viel, aber vielleicht zukünftige Netzwerke habe ich mitgenommen. Genau, auch Ideen, die wir vielleicht umsetzen könnten. Wie gesagt, wir arbeiten momentan ja wirklich sehr lokal. Andere Organisationen beziehen mehr auch rechtliche Möglichkeiten mit ein, beziehungsweise auch vielleicht eher über politische Ebenen, was vielleicht auch für uns eine Überlegung wert ist. Also ich hatte da ganz viele so, ich würde sagen, Denkansätze so ein bisschen, die, glaube ich, helfen können, vielleicht noch neue Ideen, wie wir einfach auch an die Konflikte herangehen können und wie wir damit umgehen können.
Okay, das gibt ja auch schon so einen Blick in die Zukunft. Also was würdest du dir auch weiterhin wünschen?
Für mich war es sehr wichtig, dass die Konferenz stattgefunden hat, Aber momentan war das, ich würde sagen, sowas wie die Grundlage. Also wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht, wir haben mal drüber gesprochen. Wir konnten uns einigen, dass es schwierig ist, eine Definition zu finden für alle, aber es gibt so ein Grundgerüst. Und jetzt finde ich, oder würde ich mir wünschen, dass jetzt quasi noch ein Schritt weitergeht, mehr von der Theorie in die Praxis. Also was machen wir jetzt aus dem, was wir besprochen haben? Natürlich, man hat Kontakte geschlossen, aber ich finde, es wäre jetzt super wichtig, noch entweder weitere Konferenzen oder weitere Treffen zu haben. Kann auch gern im kleineren Rahmen sein, zum Beispiel jetzt auch Afrika oder Ostafrika oder selbst nur in Kenia, wo man einfach sich mit anderen Partnern, mit anderen Organisationen zusammensetzt und schaut, ey, was arbeitet ihr denn zu dem Thema? Was habt ihr vielleicht schon für Werkzeuge entwickelt, wie wir damit umgehen können? Genau, also ich würde mir wünschen, dass jetzt wir weiter daran arbeiten und versuchen, diesen Schritt von der Theorie in die Praxis zu gehen.
Und Augusta, du hattest es ja auch schon kurz angesprochen, du hast gesagt, du möchtest dich selber auf jeden Fall noch weiter in das Thema einarbeiten. Hättest du noch einen Wunsch für das weitere Vorgehen, fürs Follow-up?
Eigentlich, das ist in gleicher Richtung als Theresa und ich hoffe, dass eine Realität sein wird. Ich hoffe, dass dieser Wunsch nicht nur von Theresa und mir kommt, sondern auch von anderen Teilnehmerinnen. Genau, ich wünsche mir weiter Vernetzung und weiter Arbeit. Ich sehe, was wir gemacht haben als erster Schritt oder 1,5 und dass wir so eine konkrete Definition haben werden für alle Träger und auch, dass jeder Träger für sich auch weiter mit ihren Teilnehmerinnen arbeiten werden und dass, als die Lisa gesagt hat, es gab mehr Partnerorganisationen als die Träger. Und ich hoffe, dass die Träger werden so eine Follow-up mit ihren Teilnehmerinnen machen und Engagement machen oder Weiterschritte machen. Und von dem Konsortium wünsche ich mir oder erwarte ich, dass es eine Art von Organisation oder Koordination da sein wird. Es könnte virtuelle Treffen sein oder regional sein oder ja, dass einfach wir diesem Thema nicht vergessen und vielleicht in 3-5 Jahren, dann könnten wir eine Folge treffen haben und gucken, wie weit wir sind, was haben wir weiter gelernt. Ja, genau, das ist mein Wunsch, dass wir weiter in diesem Thema arbeiten und auch kreative weiterdenken.
Lisa, erster Schritt oder 1,5 Schritte sind gemacht, so haben die beiden das beschrieben. Würdest du dich dem anschließen oder wie sieht dein Resümee von der Konferenz aus?
Definitiv kann ich mich da anschließen. Also es war, glaube ich, ein sehr guter Auftakt auf unterschiedliche Arten, wie auch schon erwähnt wurde. Das Vernetzen, das Gemeinsame oder sich einer gemeinsamen Definition anzunähern und auch Aspekte mit reinzubringen, die vielleicht gar nicht in der Akademie so stark gesehen werden. Also speziell auch indigenes Wissen, indigene Standpunkte oder traditionelles Wissen aus afrikanischen oder anderen Ländern. Das sind, glaube ich, Aspekte, die sehr wichtig sind, die einfach vorher noch nicht so viel Raum hatten. Zum Beispiel Natur als auch Akteur zu sehen. Und das sind eben die Aspekte, die weiter behandelt werden müssen.
Du hast gesagt, sich einer Definition weiter annähern. Das heißt, das eigentliche Ziel, eine Definition zu finden, habt ihr noch nicht erreicht. Ist es doch komplexer als gedacht?
Ja, es ist definitiv komplexer als gedacht. Dadurch, dass einfach die Konflikte, um die es sich geht, so unterschiedlich sind, die Strategien anders angewendet werden, es eben auch dieses unterschiedliche Verständnis zu Natur gibt, was Natur als Akteur oder Nicht-Akteur bedeutet. Und eben auch ist es quasi, dass Instrumente der Friedensarbeit dafür genutzt werden, um Ressourcenkonflikte zu lösen. Oder ist es vielleicht auch andersrum, dass die Konflikte um Ressourcen dazu beitragen können, dass Personen näher kommen, die sonst nicht miteinander sprechen würden, wie zum Beispiel wir es aus dem Nahen Osten gehört haben, wo eben Gruppierungen, die sonst nicht aufgrund ihrer ethnischen und religiösen Hintergrund miteinander sprechen würden, aber dadurch, dass sie eben keinen Zugang zu Wasser haben, auf einmal beginnen miteinander zu sprechen und darüber auch dann sich besser kennenlernen. Also das macht es, glaube ich, komplex, zu einer konkreten Definition zu kommen.
Mhm. Gab es denn irgendwas bei der Konferenz, was überraschend war? Ich meine, du hast dich ja sehr intensiv damit beschäftigt im Vorfeld.
Überraschend nicht, eher positiv beeindruckt und einfach auch immer wieder bewegt von den unglaublichen Kenntnissen, Erfahrungen, die die Partnerorganisationen mitbringen, wie sie sich untereinander vernetzen können. und was da an Wissen einfach schon vorherrscht und wie wichtig es ist, diese Treffen zu haben und gerade den Partnerorganisationen diese Räume zu geben, um sich auszutauschen und dann das wieder mit in ihre Organisationen zu nehmen.
Deine Aufgabe ist ja jetzt erstmal abgeschlossen, glaube ich, ne? Der Auftrag, du hast ja gesagt, du hast das als Freiberufliche gemacht. Vielleicht weißt du ja aber trotzdem, wie es beim Konsortium mit dem Thema weitergeht oder du hast ja auch die Wünsche von Theresa und Augusta gehört. Kannst du da was zu sagen oder ist das noch ganz offen, was jetzt mit den Ergebnissen und den ja auch Wünschen an eine Kontinuität in dem Bereich gemacht wird?
Es ist definitiv ein Thema, das sehr wichtig ist und das jetzt nicht einfach untergehen wird. Die Frage ist natürlich nach Kapazitäten, auch nach finanziellen Mitteln. Was ist möglich? Was kann jeder einzelne Träger und was kann das Konsortium gemeinsam da umsetzen? Es gibt Möglichkeiten, wie gesagt, also dass man schaut, dass sich die Partnerorganisationen weiter vernetzen. Es gibt ja regelmäßig diese Austausche. Und da ist es dann zum Beispiel auch so, dass fürs nächste Jahr jetzt schon anders als normalerweise, nicht mit einem Rhythmus von 2 oder 3 Jahren, sondern im nächsten Jahr würde es ein Treffen zum kolonialen Erben und Beziehung von Macht in Partnerbeziehungen gehen. Und da werden bestimmt auch Partnerorganisationen wiederum teilnehmen, die jetzt auch bei dem Austausch teilgenommen haben. Das könnte sich teilweise überschneiden, sind natürlich nicht unbedingt die gleichen, aber das sind eben auch Momente, die man wieder aufgreifen kann, wo man dann ohne zusätzliche Kosten quasi sagen könnte, okay, wie kann man da quasi dran weiterarbeiten oder eben auch Personen, die vielleicht jetzt da waren im nächsten Jahr, dass man das dann direkt mit anschließt. Und ich hoffe, dass die Möglichkeit besteht und dass das Konsortium da auch über das BMZ, also über das Bundesministerium für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung, die eben auch präsent waren und sich auch die Inhalte mit angehört haben und wissen, dass es ein wichtiges und dringendes Thema ist, dass dort von dort eben auch Unterstützung kommt.
Ja, hoffen wir mal auch. Es steht ja ein bisschen in den Sternen, wie die nächste Regierung aussehen wird. Aber ja, die Klimakrise ist ja nicht wegzuwünschen. Also hoffen wir mal, das wird ein...
Na, also wegzuwünschen ist sie schon.
Ja, okay, dass sie weggezaubert wird. Eine Abschlussfrage. Ich würde jetzt alphabetisch einfach vorgehen. Augusta, was war dein persönliches Highlight bei der Konferenz?
Persönliches Highlight war die Begegnung zwischen den Teilnehmerinnen. Das Konferenz war hauptsächlich auf Englisch und dann gab es eine Übersetzung auf Französisch und Englisch.
Und Spanisch, glaube ich, ne?
Französisch und Spanisch. Und es gab einen Fall, den ich beobachtet habe. 2 Personen, die sprechen wollten, aber sprachen nicht die gleiche Sprache. Und eine sprach Spanisch, die andere Französisch. Und ich habe die gesehen, wie sie zu einer anderen Teilnehmer, der Spanisch und Französisch sprechen konnte. Und sie sind einfach zusammengegangen zu dieser Person und haben gesagt, wir brauchen Übersetzung. Und die Person konnte einfach so übersetzen. Und das war ein Highlight für mich, dass die Sprache keine Grenze war für die Begegnungen. Genau, das war mein persönliches Highlight. Die Leute haben voneinander gehört durch diese Mikrofone und wollten weiter voneinander lernen und haben Wege gefunden.
Kommunikation und Dialog, die Kernkompetenzen des ZFD, sehr schön.
So, dann ist jetzt Lisa dran, ne?
Mhm.
Alphabetisch hast du ja gesagt. Ja. Dein persönliches Highlight?
Ich kann mich da Augusta einfach anschließen.
Nee, das geht nicht.
Das
da
geht
muss
nicht.
Jetzt rein,
da muss ich was anderes überlegen. Ich fand, jede einzelne von den Teilnehmenden hat unglaubliche Fähigkeiten, Erfahrungen und Wissen mitgebracht. Was mich sehr bewegt hat, war ein Beispiel aus West Papua von einer jungen Frau, die mit ihrer Organisation zum Thema Palmölabbau und wie indigene Gemeinden dort betroffen sind davon. Die hat einen Dokumentarfilm gezeigt und einfach über die Situation geschildert. Und das zu sehen, war unglaublich. Aber wie gesagt, alle Momente, die gezeigt wurden oder alle Erlebnisse und Erfahrungen sind einzigartig. Aber das ist etwas, was mich sehr bewegt hat.
Mhm, danke.
Theresa, was hast du mitgenommen als persönliches Highlight?
Also ich stimme Augusta und Lisa dazu. Das waren sehr schöne und bewegende Momente. Ich glaube, was für mich auch ein Highlight war ähnlich wie was Augusta gemeint hat. Es war eine super diverse Gruppe, sehr vielfältig, aus allen Ecken der Welt, verschiedene Sprachkenntnisse, verschiedene Hintergründe, ganz verschiedene Lebenserfahrungen. Und die Konferenz war ja nicht so super lang. Also es war ja 5 Tage, davon war ein Tag mehr Abreise, ein Tag war halb Exkursion. Und trotzdem, am Ende der Veranstaltung, am letzten Tag, hatten Lisa und Maria Ximena ein Spiel gemacht, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Fadenspiel, wo quasi Teilnehmende sich gegenseitig eine Schnur zuwerfen sollten und sagen sollten...
Wir haben es auf Instagram gesehen.
Ja, genau. Das genau.
Das stimmt.
Und was sagen sollten über die Person. Und ich fand, es war so schön zu sehen, wie viele Freundschaften sich entwickelt hatten in so einer kurzen Zeit, beziehungsweise wie stark dieses Thema auch verbunden hat. Ich glaube, das war auch insbesondere, weil jeder so austauschen konnte und erzählen konnte, was er selbst so erlebt, hat es auf einer ganz anderen Ebene nochmal verbunden als auf vielen anderen Konferenzen, wo es doch eher ein bisschen oberflächlicher bleibt. Ich fand, das war für mich ein sehr großes Highlight.
Ist das auch ein Kompliment an die Moderation jetzt?
Definitiv.
Sehr schön.
Sehr schön. Vielen herzlichen Dank euch dreien.
Ja, vielen
Dank. Ihr seid... wirklich kurz und knapp und auf den Punkt und sehr diszipliniert.
Ja, großartig.
Ich habe gedacht, mit 3 Leuten sprengen wir wieder den Rahmen zeitlich, aber überhaupt nicht. Nein. Wir liegen total gut drin. Extra Kompliment, auch von meiner Seite.
Ja, vielen Dank euch drei.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Danke euch.
Und dann hoffentlich, verbleibt die Verknüpfung und das Netzwerk, was sich da gebildet hat und die Freundschaften. Ja. Und hoffentlich auch der Einfluss in die praktische Arbeit.
Amen.
Ja, ich bin jetzt mit einer katholischen
Organisation. Ja, ich weiß, wie das prägt.
Okay.
Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieser.
Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website ziviler-friedensdienst.org.